RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 19. September 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Putih Astuti, Nunung Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo besuchte Ponorogo. Indonesien und der Iran stärken Wirtschaftszusammenarbeit. Drei indonesische Geiseln wurden von Abu Sayyaf befreit. Organische Produkte aus Indonesien haben große Chancen, in die USA exportiert zu werden. Indonesisches Kontingent sollte Vertreter der Nation beim ASEAN-Pfadfinder-Treffen werden. Gouverneur von Bali, Zertifizierung handwerklicher Produkte ist wichtig. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo startete heute einen eintägigen Arbeitsbesuch in Ponorogo, Siava ab, um der Gedenkfeier des 90. Gründungstages der modernen islamischen Internatsschule und Hochschule Darussalam Gontor beizuwohnen. Nach der Meldung des Präsidentenbüros wurde Präsident Joko Widodo dabei von der Koordinationsministerin für Entwicklung der Menschen, Kultur Puan Maharani, dem Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin und der Gesundheitsministerin Nila Muluk begleitet. Dabei wird der Präsident das Hauptgebäude der Universität Darussalam Gontor einweihen. Danach verteilte der Präsident die Ergänzungsnahrung an Grundschüler und schwangere Frauen in den Dörfern Karangpatian und Jambon. Von diesen Dörfern aus fuhren der Präsident und seine Delegation wieder nach Jakarta. Indonesien und der Iran stimmten darin überein, die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich zu stärken. Diese Übereinstimmung wurde gestern während der Giverkonferenz der Blockfreien Bewegung auf der Insel Margarita Venezuela erreicht. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala gemeinsam mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani gestern der Presse in Venezuela. Yusuf Kala zufolge fokussiere sich diese Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Indonesien und dem Iran auf den Energie-, Öl- und Gasbereich. Dazu gehörten auch die Lieferung von Naturflüssiggas aus dem Iran und die Entwicklung der Anfangsstudie zwischen der indonesischen Ölgesellschaft Pertamina und der iranischen Ölgesellschaft, um zwei Ölbrunnen im Iran zu bauen. Yusuf Kala zufolge habe er vor einigen Monaten eine Geschäftsdelegation aus dem Iran empfangen. Der Vizepräsident fuhrt, dass er und Rouhani neben der Intensivierung der Wirtschaftszusammenarbeit auch die Unterstützung bei den Ländern für den Weltfrieden erörtert hätten. Laut Yusuf Kala sei die größte Unterstützung Indonesiens und des Irans für die Unabhängigkeit Palästinas, für die politischen Interessen zur Erreichung der Unabhängigkeit und der Einheit Palästinas sehr wichtig. Bei diesem Treffen habe Rouhani Präsident Joko Widodo eingeladen, um den Iran zu besuchen. Drei indonesische Seeleute, die von der separatistischen Gruppe Abu Sayyaf als Geiseln genommen worden seien, seien gestern auf der Insel Sulu befreit worden. Das sagte der indonesische Verteidigungsminister Riami Chatriakudu gestern Abend in Jakarta. Riami Chatriakudu zufolge seien die indonesischen befreiten Geiseln Lorenz Lagadoni Koten, Theodorus Kopong Koten und Emmanuel Arakyan Maran. Sie kämen aus Ostnusa Tenggara und seien Seemannschaft des Frachtschiffes LD1145S. Sie seien im letzten Juli im Gewässer Lahad Datu, Malaysia, entführt worden, erklärte Riami Chatriakudu weiter. Der Verteidigungsminister Fufot, die Befreiung dieser drei indonesischen Seeleute und eines norwegischen Staatsbürgers sei das Ergebnis der Koordination der philippinischen Regierung und der Moro Nationalen Befreiungsfront, geleitet von Nur Miswari, der die Verhandlung zwischen der Regierung und Abu Sayyaf unterstützt habe. Riami Chatriakudu zufolge seien drei indonesische Befreite Geiseln in Zamboanga, Mindano, um ihre Gesundheit untersucht werden zu lassen. Das indonesische Handelsministerium gab bekannt, dass viele Verbraucher in den USA sich für organische indonesische Nahrungsprodukte interessieren. Dadurch haben sie größere Möglichkeiten, in die USA exportiert zu werden. Die Sprecherin des indonesischen Handelsministeriums, Nimade Ayu Martini, sagte gestern in Jakarta, der Handel von Nahrung und Getränke habe gute Aussichten und könne trotz der Weltkrise konkurrieren. Zufolge sei der Bedarf des Marktes der USA durch die Steigerung des Index des gesunden Nahrungsverbrauchs im gesunden und organischen Naturprodukt. Nimade Ayu Martini fufot, Indonesien könne die Volksrepublik China, die durch die Entwicklung der Industrien trockene und dürre Landwirtschaftsfläche habe, konkurrieren. Das indonesische Kontingent, das vom 15. bis zum 20. September am 5. ASEAN-Pfadfindertreffen in Terengganu, Malaysia, teilnehmen, sollte der indonesische Vertreter werden, indem sie dabei die indonesische Kultur vorstellt. Das sagte der Ausbildung- und Kulturattaché der indonesischen Botschaft in Kuala Lumpur, Ari Purbayanto, heute. An diesem Treffen nehmen 10.000 Pfadfinder aus 12 südostasiatischen Ländern teil. Dieses Pfadfindertreffen diene dazu, die Zusammenarbeit der Jugend im ASEAN-Gebiet durchzuführen und die Erfahrung und Wissenschaft im Pfadfinderbereich in jeweiligen Ländern auszutauschen. Ari Purbayanto hofft, dass dieses Pfadfindertreffen die Erfahrung der ASEAN-Jugend vertiefen könnte, um in ihren jeweiligen Ländern anzuwenden. Der Gouverneur von Bali, Made Mangku Pastika, ermahnt, dass die Industriellen ihre handwerklichen Produkte vor allem mit dem Holzgrundstoff zertifizieren sollten, damit sie exportiert werden können. Der Gouverneur sagte gestern in den Pasar Bali, dass der Markt nur handwerkliche Produkte mit dem umweltfreundlichen Grundstoff, nicht aus dem Grundstoff der illegalen Abholzung, einnehmen wolle. Im Zufolge wende der Exportmarkt eine strenge Regel an, um handwerkliche Produkte mit dem Holzgrundstoff einzunehmen. Daher werde die Provinzregierung von Bali über das Industrie- und Handelsamt die Handwerker fördern, Zertifizierung für ihre Produkte zu erledigen. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.749,20 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.494,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.123 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnet bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Fördern die nationale Sportleistung. Die nationale Sportwoche Pon wird in jeden 4 Jahren veranstaltet. Am Samstagabend, dem 17. September, eröffnete Präsident Joko Widodo im Sportstadion Gelora Bandung Lautan Api Gede Bage in Bandung, Wesiava, die 19. Nationale Sportwoche Pon. In seiner Begrüßungsrede sagte Präsident Joko Widodo, dass die Athleten die gute Leistungen bei der nationalen Sportwoche haben, zu den SEA Games 2017 und zu den Asian Games 2018 entsendet werden. Präsident zufolge sei die nationale Sportwoche Pon ein nationales Sportbildungsmittel. Deshalb müsse man die Sportwettbewerbe in ganz Indonesien intensiver veranstalten, durch welche man die neuen nationalen Athleten finden könne. Man kann aber die Tatsache nicht ablehnen, dass die Sportleistungen der indonesischen Athleten in den internationalen Sportwettbewerben nicht so gut sind. Bei der Olympiade 2016 in Brasilien konnte Indonesien nur eine Goldmedaille von dem Badminton und 2 Silbermedaillen von dem Gewichtheben gewinnen. Bei den SEA Games 2010 in Singapur wurden die Sportleistungen der indonesischen Athleten von den Leistungen der thailändischen Athleten besiegt. Wenn wir die Bevölkerungszahl und die Wirtschaftsstärke zwischen Indonesien und Thailand vergleichen, ist die indonesische Bevölkerungszahl 3-mal größer als die thailändische Bevölkerungszahl und die indonesische Wirtschaftsstärke 2-mal höher als die thailändische Wirtschaftsstärke. Die niedrige indonesische Sportleistung ist die Hausaufgabe für die Regierung und die indonesische Gemeinschaft. Außerdem ist die starke Synergie zwischen der Regierung und den Interessenvertretern im Sportbereich sehr nötig, um die indonesische Sportleistung zu verbessern. Einige innerliche Konflikte in den nationalen Sportverbänden sind eine der Ursachen, warum die nationale Sportleistung Indonesiens stürzt. Die andere Ursache ist der Mangel an Fonds für die Sportbildung in Indonesien. Um die neuen hervorragenden Athleten hervorzubringen, braucht Indonesien natürlich großen Fonds. Die Leistung und der Fonds sind 2 untrennbare Sachen. Wenn die Regierung genügenden Fonds für die Sportbildung und für die Sporteinrichtungen zur Verfügung stellen würde, wird dann Indonesien gute Sportleistung sicher haben. Mit der Unterstützung von der Regierung, den Interessenvertretern und der Gemeinschaft kann Indonesien die nationale Sportleistung verbessern und können die Athleten den guten Ruf für Indonesien bringen. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Die Belagerung der Marienburg war eine kriegerische Auseinandersetzung um den Besitz der Ordensburg Marienburg im heutigen Marburg nach der vernichtenden Niederlage des Heeres des Deutschen Ordens gegen das Vereinigte Polnisch-Litauische Heer in der Schlacht bei Tannenberg. Die Belagerung der Burg, die von wenigen Teilkräften unter dem Komtur Heinrich von Plauen verteidigt wurde, durch polnische und litauische Truppen, dauerte vom 26. Juli 1410 bis zum 19. September 1410. Dem Deutschen Orden gelang es, die Festung zu halten. Die repräsentativ ausgebaute Marienburg war von 1309 bis 1454 Sitz der Hochmeister und war somit administratives Zentrum und galt als Symbol der Landesherrschaft des Deutschen Ordens. Wegen der unhaltbaren Zustände und der fortgeschrittenen Jahreszeit rückte Vytautas schließlich eigenmächtig mit seinen Truppen nach Litauen ab. Wenige Tage später folgte der Herzog von Masowien seinem Beispiel. Als die Nachricht vom Einfall von Streifscharen des ungarischen Königs ins südliche Polen eintraf, hob der polnische König die Belagerung auf. Am 19. September 1410 zogen sich die Belagerer zurück. Die durch den Beschuss schwer beschädigte Burg hatte standgehalten. Die Schlacht von Freeman's Farm am 19. September 1777 war das erste Gefecht in der Schlacht von Saratoga im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Amerikanische Streitkräfte unter Generalmajor Horatio Gates mussten das Feld der britischen Expedition unter Generalleutnant John Burgoyne überlassen, verursachten jedoch schwere Verluste. Die Schlacht, die gelegentlich auch Erste Saratoga genannt wird, stoppte Burgoynes Vormarsch im Saratoga-Feldzug. Außerdem breitete sie die Bühne mit dem Verbliebenen und entschieden auf die Aktionen der restlichen Schlacht von Saratoga fort. Die Schlacht am Chickamauga fand am 19. und 20. September 1863 während des Sezessionskrieges im Norden Georgias statt. Benannt wurde sie nach dem Bach Jika mauga derbai katanoga tenense in den tenense mundet. Wegen des Sieges der Konföderierten unter General Bragg über die Generale der Nordstaaten Rosecrans und Jürgen Henry Thomas wurde die Nordstaatenarmee gezwungen, nach Chattanooga auszuweichen. Nach dem Verlust von Vicksburg und der verlorenen Schlacht von Gettysburg im Juli 1863 erkämpfte das Heer der Konföderation einen Sieg über die Union in einer der verlustreichsten Schlachten des Bürgerkrieges. Mit der Schlacht an der Jura fand zu Beginn des Zweiten Weltkrieges nahe der Stadt Kutno in Polen vom 9. bis 19. September 1939 zwischen deutschen und polnischen Truppen die Entscheidungsschlacht im Kampf um Polen statt. Bereits kurz nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf Polen gelang es der Wehrmacht, die polnischen Linien zu durchbrechen. Die deutschen Truppen drangen so von Norden und Südwesten in die Tiefe Polens vor. Dem polnischen Heer gelang es im Gegenzug, unbemerkt von der deutschen Aufklärung unter General Tadeusz Kurzeba zwei polnische Armeen bei Kutno nördlich der Bzura zusammenzuziehen. Vereinigt umfasste die neu gebildete Streitmacht 8 Infanteriedivisionen und 2 Kavalleriebrigaden, um dem Vorstoß der Deutschen abzuschwächen, griffen die Polen die vorrückende 8. Armee unter General der Infanterie Johannes Blaskowitz an der Flanke und im Rücken an. Die 8. Armee wurde dadurch ernsthaft bedroht. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Indonesien ruft die blockfreie Bewegung auf, die palästinensische Unabhängigkeit zu unterstützen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wohnte der Gipfelkonferenz der blockfreien Bewegung bei, die am 15. September 2016 auf der Insel Margarita in Venezuela stattfand. Die Mitglieder des Palästina-Komitees in der blockfreien Bewegung, die aus Algerien, Bangladesch, Kolumbien, Kuba, Ägypten, Indien, Malaysia, Palästina, Senegal, Südafrika, Sambia und Zimbabwe besteht, nahmen auch an dieser Konferenz teil. Bei dem Ministertreffen des Palästina-Komitees der blockfreien Bewegungsländer teilte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi mit, dass Indonesien den Kampf des palästinensischen Volkes immer weiter unterstütze. Indonesien hoffe, Palästina werde ein unabhängiges, souveränes Land werden, dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem sei, sagte Ministerin Marsudi weiter. Ministerin Marsudi betonte, die Unterstützung von allen Mitgliedern der blockfreien Bewegung sei sehr wichtig, damit der Friedensverhandlungen für die Unabhängigkeit Palästinas wieder beginnen können. Indonesien unterstütze die volle Initiative von Frankreich, um den Friedensprozess wieder zu beginnen, sagte Ministerin Marsudi weiter.
Indonesien ist eines von 28 Ländern, die dem Treffen am 3. Juni 2016 beiwohnten. Dieses Treffen wurde von Frankreich initiiert. Indonesien dränge auch die Steigerung der Rolle der zweiten Linie, einschließlich der zivilen Organisationen, um die Unterstützung für den Friedensprozess zu verstärken. Ministerin Marsudi sagt auch, die internationale Gemeinschaft sollte Israel größeren Druck geben, um die Gewalttaten und die Menschenrechtsverletzungen gegenüber dem palästinensischen Volk zu stoppen. Ihr zufolge müsse Israel den Bau der illegalen Neubesiedlungen in den palästinensischen Regionen auch stoppen. Ministerin Marsudi betonte, man sollte Israel verbieten, um die wirtschaftlichen Vorteile von den Besetzungsregionen selbst zu bekommen. Die 5. Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation IOC über Palästina, Al-Quds und Al-Sharif im März 2016 in Jakarta sei eine konkrete Unterstützung Indonesiens für den palästinensischen Unabhängigkeitskampf, fügte Ministerin Marsudi hinzu. Der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki betonte bei dem Treffen mit Ministerin Marsudi auf der Insel Margarita, Venezuela, wieder die Würdigung gegen den nachhaltigen Beitrag Indonesiens für den palästinensischen Unabhängigkeitskampf. Soweit im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen ein Handwerk aus Yogyakarta vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörer, wenn Sie von Indonesien hören, denken Sie vielleicht an Batik. Mit Batik wird gewöhnlich ein Tuch in Verbindung gebracht. Wissen Sie, dass es Batik gibt, das nicht auf einem Tuch hergestellt wird, sondern auf Holz? Um dies kennenzulernen, müssen Sie bitte das Dorf Krebet, das als Batik Touristendorf auf Holzgrundlage bekannt ist, besuchen. Alle Holzbatiken werden manuell hergestellt, ohne Druckmaschinen und andere Hilfsgeräte. Dies erfordert natürlich eine besondere Kunstfähigkeit. Die Holzbatikprodukte haben verschiedene traditionelle Motive, wie unter anderem Kawung, Garuda, Sidorahayu, Sidomukti, Parang Rusa und Parang Barong. Bücher, diese Batik-Handarbeit herzustellen, benutzen die Handwerker gewöhnlich die Holzarten Sengon, Bulle und Tea. Jede Holzart wird aufgrund des Bedarfs ausgewählt. Dieses Holz sollte trocken und nicht feucht sein. Das Holz wird dann mit einem bestimmten Muster und in Form geschnitzt. Das geschnitzte Holz fährt man dann mit den Batikfarben Naptol, Indigosol und Singing. Eine bekannte Holzbatik ist die Holzpuppe. Andere Handwerksarbeiten sind Statuen, Fotorahmen und verschiedene Souvenirs. Liebe Hörer, das Holzbatik Touristendorf bietet verschiedene Touristenpakete an, unter anderem einen Kurs zur Holzbatikherstellung indem die Touristen den Prozess der Erstellung dieser Holzsparte vor Ort sehen können. Außerdem können Sie die Holzsparte selbst herstellen. Sie können dort auch an einem Kunstkurs teilnehmen, um traditionelle Künste wie unter anderem japanische Gamelanmusik und traditionelle Tänze zu erlernen. Zu diesem Paket gehört auch die Tour in die Holzsparte Haushaltsfabrik im Dorf Grebet und das Trekking auf dem Hügel Pajagangan wie auch an den Wasserfall Jurang Pulosari. Wenn Sie nach dem Tag im Dorf Grebet noch nicht zufrieden sind, sollten Sie in einigen Gasthäusern mit traditioneller japanischen Architektur bei der Bevölkerung übernachten. Das Touristendorf Grebet mit seiner einzigartigen Atmosphäre liegt auf dem Hügel Pajagan, dem Bezirk Bantul, etwa 15 Kilometer vom Stadtzentrum Yogyakarta entfernt. Sie können dieses Dorf mit einem Bus, Privatauto oder Motorrad erreichen. Wenn Sie die Sensation der Batikherstellung mit Holz erleben wollen, sollten Sie das Dorf Grebet während einer Reise nach Indonesien besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Holzbatik im Dorf Grebet. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Hari Raya Kurban auf Deutsch Opfer Kabetag Feier. Herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen einige neue Wörter und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema, Hari Raya Kurban, oder auf Deutsch übersetzt, Opfergabe, Tag Feier. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. In der letzten Zeit, auf Indonesisch, akhir-akhir ini. Sehen, auf Indonesisch, melihat. Der Verkäufer, auf Indonesisch, penjual. Das Tier auf Indonesisch hewan. Die Kuh auf Indonesisch sapi. Die Ziege auf Indonesisch kambing. Der Muslim auf Indonesisch umat Islam. Die ganze Welt auf Indonesisch seluruh dunia. Feiern auf Indonesisch merayakan. Der Opfergabe Feiertag auf Indonesisch Hari Raya Kurban. Kaufen auf Indonesisch membeli. Abhängig sein auf Indonesisch tergantung. Die Fähigkeit auf Indonesisch kemampuan. Morgen auf Indonesisch besok. Nach der Arbeit auf Indonesisch pulang kantor. Di Mose auf Indonesisch Masjid. Di Bedingungen auf Indonesisch syarat. Schwer auf Indonesisch berat. Gesund auf Indonesisch sehat. Das Alter auf Indonesisch umur. Beten auf Indonesisch solat oder sembahyang solat, ode sembahyang. Slahten Afnesis menyembeli. Musik. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema Hari Raya Kurban oder Opfergabe Feiertag zwischen Sandy und Budi im Büro. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. A. In der letzten Zeit sehe ich viele Tierverkäufer, wie unter anderem Ziege und Kuh, auf Nisis. Akhir-akhir ini saya melihat banyak penjual hewan seperti sapi dan kambing. Akhir-akhir ini saya melihat banyak penjual hewan seperti sapi dan kambing. Warum auf Nisis? Mengapa? Mengapa? B. Denn die Muslims werden den Opfergabetag feiern, auf Nisis, karena sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Kurban. Karena sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Kurban. Die Muslims, die dazu fähig sind, sollten sie oder Kühe opfern. Auf Nisis, umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berkurban sapi atau kambing. Umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berkurban sapi atau kambing. Es ist vom jeweiligen Zustand, auf Nisis, tergantung kemampuan masing-masing. Tergantung kemampuan masing-masing. Willst du Opfergabe Tier kaufen, auf Nisis? Apakah kamu sudah membeli hewan kurban? Apakah kamu sudah membeli hewan kurban? Noch nicht. Nach der Arbeit will ich morgen in die Mose in der Nähe meines Hauses gehen. Auf Nisis, belum. Pulang kantor besok saya akan ke masjid dekat rumah. Belum. Pulang kantor besok saya akan ke masjid dekat rumah. Ich will dort Ziege kaufen. Auf Nisis, saya akan membeli kambing di sana. Saya akan membeli kambing di sana. Gibt es Bedingungen für die Tiere auf Nisis? Apakah ada syarat-syarat untuk hewannya? Apakah ada syarat-syarat untuk hewannya? Natürlich, auf Nisis, tentu saja. Tentu saja. Das Tier muss gesund, schwer und im genügend Alter sein. Auf Nisis, hewan harus sehat, berat serta umurnya juga harus cukup. Hewan harus sehat, berat serta umurnya juga harus cukup. Wofür sind Ziege und Kuh? Auf Nisis. Kemudian kambing dan sapi itu untuk apa? Kemudian kambing dan sapi itu untuk apa? Am Morgen beten die Muslim in der Mose. Auf Nisis. Pagi hari umat Islam melaksanakan sholat di masjid. Pagi hari umat Islam melaksanakan sholat di masjid. Nach dem Gebet schlachtet man die Opfertiere. Auf Nisis, setelah sholat baru dilaksanakan menyembelih hewan kurban. Setelah sholat baru dilaksanakan penyembelian hewan kurban. Setelah sholat baru dilaksanakan penyembelian hewan kurban. Das Fleisch wird dann den Berechtigten verteilt. Auf Nisis, kemudian daging kurban akan bagikan kepada yang berhak. Kemudian daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak. Daher will ich morgen die Slacht der Opfertiere sehen. Auf Nisis, kalau begitu besok saya mau lihat penyembelihan hewan kurban itu. Kalau begitu besok saya mau lihat penyembelihan hewan kurban itu. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia für heute. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe treue Zuhörer der Stimulations, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Sängerin, Mami Marsudi. Zuerst hören Sie mal das erste Lied mit dem Titel Melati Pesanku oder Yasmin, meine Anweisung. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you. Liebe Zuhörer, das vorgespielte Lied wurde in der Bekämpfungsserie von Sutejo komponiert. Dieses Lied erzählt über eine Frau, die von seinem Liebespaar zur Bekämpfung verlassen wurde. Diese Bekämpfung wird wie die weiße Farbe beschrieben. Liebe Zuhörer, Mami Marsudi hat die schöne Stimme, trotzdem war sie als eine Tänzerin bekannter. Mami Marsudi kannte die Kroncongmusik ohne Absicht. Früher brachte ihr Mann ein Mitbringsel, und zwar die Kroncong-Kassette. Eine der beliebten Lieder von ihr war Sekuntum Bunga oder Blumen. Dank dieses Liedes nahm sie einen Kroncong-Wettbewerb teil und sie gewann es. Danach trat sie in Kroncong-Orchester ein, das sie beim Wettbewerb begleitete. Nun genießen Sie das Lied Sekuntum Bunga, die Puncak Kiri. Viel Spaß dabei.
Thank you. kasihku jauh di seberang sana.
Liebe Zuhörer, dieses Lied Obige-Lied beschreibt eine Bewunderung von jemandem, aber er kann seine Geliebte nicht haben. Mami Marsudi wurde von ihrer Mutter in der Musikindustrie viel unterstützt, weil ihre Mutter die eigene Kronzong-Musikgruppe hatte. Mami mit dieser Musikgruppe nahm an einem Wettbewerb in TVRI teil. Und endlich erschien sie zum ersten Mal im Fernseher. Seine Umgebung unterstützte sie auch. Sie wurde auch von Tanzmaestro Retno Maruti zum javanischen Singen trainiert. Dies vereinfachte ihr, Kronzong zu singen. Liebe Zuhörer, wir beenden dieses Programm heute mit einem Lied mit dem Titel Sepenggal Kenangan oder eine Erinnerung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Menghilang di telan gelap malam.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.